Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Herzlich willkommen zur Ausgabe vom Mittwoch, dem 16. Februar 2011. Zusammengestellt von der Dissent Medienwerkstatt Darmstadt. Durch die Sendung begleiten Norbert Büchner und Cornelia Roch. Die Themen heute:
Ein Stadtrundgang auf den Spuren der Täter wurde verboten. Das Gedenken zum 13. Februar in Dresden hat eine Schieflage.
Die eigene Lebenswelt ist das bevorzugte Sujet eines Laientheaters im südpazifischen Vanuatu mit erstaunlichem Erfolg.
Im Internet werden Meinungen millionenfach verbreitet und geraten zur Beliebigkeit.
An die 600.000 Objekte schwirren rund um unseren Erdball. Weltraumschrott ist eine gern vergessene Größe außerhalb unserer Atmosphäre.
Jahr für Jahr am 13. Februar wird das Trauerritual zur Bombardierung und Zerstörung der Dresdner Innenstadt zelebriert. Traditionell unterbelichtet wird dabei die Seite der Deutschen und auch Dresdner Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg. Ein Rundgang entlang historischer Stätten sollte in diesem Jahr daran erinnern. Die Veranstaltung wurde verboten, damit Neonazis ungestörter unterwegs sein konnten. Coloradio aus Dresden sprach mit Henning über den Verlauf des Tages und die Hintergründe der Aktion.
Ja, die Idee ist entstanden in dem Innenbündnis Dresden Nazifrei, wo wir seit einer Weile die Auseinandersetzung darüber führen, was hat den Nazis eigentlich die Möglichkeit gebracht, hier diesen großen Nazi-Aufmarsch durchzuführen. Und da war klar, dieser Mythos Dresden und dieses Gedenken bietet den Nazis auch viele inhaltliche Anknüpfungspunkte, über die sie eben ihre Propaganda relativ bruchlos verbreiten können. Und dann haben wir uns angeschaut, was sind eigentlich diese Mythen und was sind was diese Auseinandersetzung. Und das dokumentieren wir, diese Debatte übrigens in den nächsten Tagen in Form von Statements, auch auf unserer Homepage. Wir haben halt seit der letzten Aktionskonferenz eine AG Gedenken, haben wir die oder Gedenken und Opfermythos, glaube ich, Gedenken und Mythos eingerichtet und haben eben diese Diskussion forciert, was wir schon im letzten Jahr angerissen haben mit Workshops, noch als nur Passeran. Und jetzt eben auch in Dresden Nazifrei die Diskussion weitergeführt. Und da ging es uns genau eben diese Debatte weiterzutragen. Und dann kamen wir darauf, was ist eigentlich der Kern dieses Gedenkens in Dresden am 13. Februar. Der hat eben sehr starken Fokus auf die deutschen Opfer.
Ja.
Und uns war wichtig, eben deutlich zu machen, der 13. Februar ist nicht zu denken, ohne die 1933 und die Machtübernahme, die Machtübertragung an die Nazis. Und für uns war es eben dann eine logische Überlegung zu sagen, wir sozusagen kontrastieren dieses Gedenken in Dresden damit, an die Täter des Nationalsozialismus zu erinnern, die in Dresden tatsächlich wenig Beachtung finden. Und an die Taten, an die Täter und stellen sozusagen der Gedenkpolitik, der offiziellen Gedenkpolitik, so ein eigenes Erinnern an die Täter und deren Taten entgegen.
Ja, wie wolltet ihr das konkret machen? Dann, was war da konkret eigentlich geplant?
Also wir haben gedacht, wir schauen uns mal an, was sind eigentlich so die Punkte, die wir gerne thematisieren würden. Wir haben es auch Täterspuren genannt. Wir haben keine Frauen in diese Fünfergruppe gehabt, sonst hätten wir das Täterinnenspuren genannt. Aber wir haben es Täterspuren genannt, um eben so an zentralen Punkten deutlich zu machen, welche Rolle, welche Verstrickungen in Dresden eigentlich mit dem Nationalsozialismus existierte. Und da gibt's einfach ein paar Sachen, die man vorneweg schalten muss. Dresden hatte die höchste Dichte an nationalsozialistischen Parteimitgliedern. In Dresden hat die erste Bücherverbrennung stattgefunden. Und Dresden hat sich auch sonst in vielen Fragen ziemlich vorgetan. Und da war der logische Anfangspunkt für uns zu gucken, der Fisch stinkt vom Kopf her, Martin Mutschmann als quasi seit 1925 Vorsitzender der NSDAP hier in Sachsen und ab 33 dann Gauleiter, ab 36 Ministerpräsident von Sachsen. Diese durchaus sehr schillernde Figur und ja auch in einigen filmischen Dokumenten als schillernde Figur dargestellte Person, die wollten wir zum Ausgangspunkt nehmen, um uns dann verschiedenen Facetten zu widmen. Und so war Martin Mutschmann eben mit seiner Villa in der Comeniusstraße 32 unser Auftaktort. Dieser Auftaktort ist überhaupt nicht markiert. Und das war das, was uns zum Beispiel auch schockiert hat, dass man an dieser Villa vorbeigeht und da sieht man Rechtsanwaltsbüros und eine andere Firma noch. Und in der DDR-Zeit war das ein Kinderheim. Aber es erinnert nichts daran, dass hier sozusagen die hochrangigste Person, die persönlich auch verantwortlich ist dafür, dass seine politischen Gegner von ihm ins KZ eingewiesen und besonders gefoltert wurden und politisch natürlich eine zentrale Figur des NS war, dass der dort gewohnt gewirkt hat, dass er auf nichts drin hingewiesen wird. Und wie wir auch bei der Recherche festgestellt haben, dass übrigens an der Kreuzung zur Fetscherstraße zu einem Arzt, der zum Teil als Widerstandskämpfer verehrt wurde, aber NS-Eugeniker und Sterilisation durchgeführt hat. Also wir sind sozusagen durch unsere Recherche immer wieder auf neue Sachen gestoßen.
Die demonstrative Performance Täterspuren ging aus vom Bündnis Dresden nazifrei und sollte am vergangenen Sonntag, den 13. Februar, in Dresden stattfinden. Das Dresdner Ordnungsamt und Verwaltungsgerichte haben dies verhindert. Dieser Beitrag ist nur ein Ausschnitt aus einer längeren Sendung von Coloradio Dresden. Komplett kann man ihn bei freieradios.net herunterladen.
Viele Staaten des Pazifik erscheinen uns Europäern klein und vor allem als Herausgeber bunter Briefmarken. Auf der Inselgruppe Vanuatu waren zwei Mitarbeiter von Radio Lora unterwegs. Von einem spannenden Theaterprojekt dort berichten Werner Klotsche und Mibet de Brau.
Mit dem Van Smolbeck Theater in Vanuatu wollen wir ein außergewöhnliches Theaterprojekt vorstellen. Es ist eine Mischung aus Jugendzentrum, Theater, Filmproduktion, Weiter- und Ausbildungszentrum mit Sexualberatung und AIDS-Klinik. Alles, was sie tun, ist konkret aus den Bedürfnissen der Bewohner um das Zentrum entstanden. So sind die Theaterstücken nicht die tausendste oder hunderttausendste Variante von Shakespeare-Stücken oder von griechischen Mythen, sondern greifen immer die Realität auf. Gleich hört ihr einen Ausschnitt aus dem Stück 40 Tage. Es handelt von einem Pfarrer oder Missionar und seiner Familie und den Widersprüchen zwischen seinen Predigten und seinem realen Leben.
Hallelujah! 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 Sister! Lass uns den Kampf! Es ist was mit unserem Gott! Mit unserem Feind in unserem Gott! Was auf Heaven! Hallo! Siehst du, ob ich das Wort der Heaven? Aber ich das Wort der Heaven! Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Wir haben diese Art von Predigt oft erlebt in den Dörfern in Vanuatu und Fidschi. Dort sind die jeweiligen christlichen Religionen ein fester Bestandteil des dörflichen Lebens. Wenn man sich auf das Leben im Dorf einlässt, gehört der Kirchenbesuch dazu. Jeder kennt dort diese Art von Predigt. Das Stück erinnert an das Theater von Dario Fo. Es geht um ernste alltägliche Konflikte und ist gleichzeitig sehr komisch. Wir haben auch nicht alle Witze verstanden. 40 Days ist ein schwieriges Thema und dabei lachen die Leute so viel. Wir waren sehr beeindruckt und besuchten daher Peter Walker, den Initiator vom One Small Back Theater.
I think there is a lot of laughter, but and sometimes not always where you expect it.
Ja, da wird viel gelacht und manchmal nicht immer da, wo man es erwartet. Aber es gibt auch Momente, weißt du, wo es auch still ist. Es ist das erste Stück über Religion und in pazifischen Kommunen ist Religion offensichtlich ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Jedenfalls auf der Oberfläche. Darum scheint es die Leute getroffen zu haben. Mehr noch als jedes andere Stück vorher. Man fühlt, dass Leute ganz dankbar sind, dass ein Problem an die Öffentlichkeit gebracht wurde, dass das für sie eine Chance ist. Pfarrer als Scheinheilige darzustellen, ist nicht so ganz einfach.
Von Anfang an standen die Bedürfnisse der Menschen in der unmittelbaren Umgebung des Theaters im Mittelpunkt. Erst wenn diese geklärt waren und genug Mitstreiter da waren, wurde versucht, Geld für die Projekte aufzutreiben. Theaterstücke sind ebenso wichtig wie die Diskussionen und Workshops danach.
Just as important as the play itself often is the discussion or the workshop that we run after a performance.
Ebenso wichtig wie das Theaterstück sind die Diskussionen oder die Workshops, die wir nachher durchführen. Und dadurch findet man immer mehr heraus, wozu Leute keinen Zugang haben. Wir sind immer mehr auf die Städte konzentriert, glaube ich, und spielten diese Stücke und danach diskutierten wir mit den Kommunen, was ihre Anliegen sind, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Dann fingen wir an, Gelder zu suchen, um manche dieser Bedürfnisse zu befriedigen, speziell vor unserer Haustür. Denn in 1996 hatten wir ein Theaterstück mit 70 Akteuren von der Gemeinde von Black Sands hier an der Straße. Und Muriel hier im Büro spielte auch mit. Und da kam zur Sprache, was die Leute sich wünschen, welche Dienste und Hilfen sie haben möchten. Zum Beispiel, wenn es uns gelingen würde, Geld für eine Klinik für sexuelle Gesundheit aufzutreiben. Und so fanden wir das Geld und haben die Klinik gebaut. Und wir haben viel für den Schildkrötenschutz getan. Es startete mit einem Theaterstück, mit dem wir in die Dörfer gegangen sind. Die Dörfer waren sehr aufgebracht über dieses Problem. Wir haben viele Untersuchungen mit ihnen angestellt über das, was sie jetzt beobachten und ob sie gesehen haben, dass die Zahl der Schildkröten abgenommen hat zu ihren Lebzeiten und so weiter. Und dann Geschichten aus ihrer Tradition. Das alles haben wir in das Theaterstück eingebaut. Danach haben sie eine Art von Beobachter angewiesen, der den Kontakt zu uns aufrechterhalten hat. Und viele von ihnen haben verboten, Schildkröten zu töten. Das Programm hat ungefähr 1995 angefangen. Und jetzt ist das ein landesweites Netzwerk geworden. Es steckt kein Geld für sie drin. Sie bekommen ab und zu Workshops. Also manche der Freiwilligen sind richtig gut. Wenn sie in die Stadt gehen, lässt es wieder nach. Es ist ein Auf und Ab.
Theater kann mehr als Information.
Für mich ist aber wichtiger als die Information, die Diskussion über Themen, vor denen sich die Menschen oft fürchten und sich nicht darüber zu reden trauen. Ich denke, Theaterstücke helfen da. Es hilft, über etwas zu reden, ohne sich dabei selber zu offenbaren. Du musst nicht beichten. Du diskutierst die Handlung eines der Schauspieler, die du auf der Bühne gesehen hast. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Theater so wirksam ist.
Peter Walker vom One Small Back Theater in Vanuatu. Aus den Bedürfnissen der Spieler und Zuschauer hat sich noch ein weiteres Projekt entwickelt. Da es in diesem so stark von Tradition und den verschiedenen Kirchen geprägten Land sehr schwierig ist, über sexuelle Aufklärung zu sprechen, produziert Van Smallbeck seit 2007 eine Fernsehserie dazu. Sie handelt zunächst von einem Polizeidetektiv, klauenden Jugendlichen und einem korrupten Minister. Eine richtige Soap-Opera. Erst in der 6. Folge von Love Patrol taucht das Thema HIV/AIDS auf. Die bisherigen Serien verbreiteten sich mit großem Erfolg von Vanuatu in die anderen pazifischen Länder. Seien es Neuguinea, die Fidschi-Inseln oder Australien. Die erste Staffel gibt es zusätzlich in einer französischsprachigen Fassung. Menschen aller Altersgruppen erkennen sich in den Filmen wieder, amüsieren sich und erfahren dabei Neues über Gesundheit und AIDS. Lehrer waren zunächst reserviert gegenüber der AIDS-Aufklärung. Deshalb gibt es Workshops für sie und Begleitmaterial. Wenn die Themen in der Schule und den Gemeinden behandelt und besprochen werden, ist die Wirkung natürlich besser. Mit der Verbreitung der puren Informationen durch Unterhaltungsfilme können die Leute vom One Smallback Theater zufrieden sein. Doch ist Peter Walker über die unmittelbare Arbeit mit Gruppen am glücklichsten. Auch deshalb, weil sie so am erfolgreichsten und effektivsten ist. Den Beitrag vom südpazifischen Vanuatu brachten Mibet de Brau und Werner Klotsche vom Münchner Radio LoRa mit.
Soziale Netzwerke im Internet wie Facebook oder Wer kennt wen bieten eine relative Anonymität. Das macht es leicht, sich moralisch oder politisch provozierend zu äußern und zu verhalten. Aber vertreten Menschen auch in der realen Öffentlichkeit die Ansichten, die sie auf Facebook oder anderen Netzwerken teilen? Und was passiert mit neonazistischem Gedankengut, wenn es so einfach zugänglich wird wie im Internet? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Michael Weiß vom antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum in Berlin. Cheyenne McKay von Rabe Radio Bern hat mit ihm gesprochen.
Man findet auf Facebook ohne Hindernisse jegliche offene Seiten mit rechtsextremen Inhalten. Und man findet dann auch ganz schnell Profile von Menschen, die unverhohlen ein Hakenkreuz im Profilbild haben. Ist das überhaupt legal, mit solchen eindeutigen Profilen sich da zur Schau zu stellen?
Die Gesetzeslage ist sicherlich in den einzelnen Ländern unterschiedlich, aber oftmals bewegen wir uns da ja auch in einer rechtlichen Grauzone, weil es ja rechtlich noch hundertprozentig geklärt ist, inwieweit das private Räume sind.
Haben denn die Betreiber sozialer Netzwerke da gar keinen Spielraum, sowas zu löschen?
Doch, den Spielraum haben sie sicherlich. Also sie können ja auch bestimmen, wen sie da reinlassen und aus welchen Kriterien sie Leute rauslöschen. Aber man merkt ja da ganz große Unterschiede. Ich meine, Facebook, MySpace zum Beispiel, das sind ja Sachen, die ihren Sitz in USA haben, wo man sehr schnell sehr viel toleranter ist, wie beispielsweise in Deutschland bei der Plattform Wer kennt wen, die schon löscht das, was geht oder beziehungsweise was zu sehr, also zu offen nazimäßig ist, das wird dann schon gelöscht. Aber auch da ist ja dann die Tendenz, das ist ja immer nur ein Reagieren. Das heißt, die melden sich dann morgen wieder an und kodieren das alles und dann geht dasselbe bei einer Person wieder von vorne los.
Wenn wir jetzt bei Facebook, dieser riesigsten Plattform aller sozialen Netzwerke, bleiben, da schreiben die Leute unverhohlen irgendwelche Parolen, die jeder lesen kann. Wie ernst sind denn solche Äußerungen zu nehmen? Ist das kindlicher Unfug? Ist das einfach so dahingeschwafelt? Oder muss man solche Äußerungen wirklich auch ernst nehmen?
Na, die Motivationslage der Einzelnen, die ist natürlich sehr unterschiedlich. Also da sind natürlich irgendwelche 14-, 15-, 16-Jährigen drin, die sich dazu super Nazis aufblasen und dann auch Bilder reinstellen, wo man denkt, oh mein Gott, was sind denn das für gefährliche Leute? Und gerade bei Schweizer Neonazis stellt man fest, immer das Posieren auch mit Waffen, was da sehr häufig zu sehen ist. Also das ist natürlich so eine Plattform zur Selbstdarstellung. Und wenn man dann teilweise die Leute kennt, wird man feststellen, ja Gott, das sind kleine Jungnazis, die jetzt da irgendwie sich ihre Fantasiewelt auch letztendlich zeichnen. Aber es wird natürlich auch von organisierten Neonazis, auch aus den Nazi-Parteien, natürlich auch gezielt verwendet, um dort eben Propaganda und Meinungsmache zu betreiben. Beispielsweise Fußball-WM im letzten Jahr. Da gibt's dann so ganz große Gruppen, Fußball-Fan-Foren und alle WM-Fans und so weiter und so fort. Dann kommt einer mit der Frage, ja, gibt's denn auch gute Musik zur Fußball-WM? Der nächste Eintrag ist schon, ja, da gibt's eine tolle Band, Kategorie C. Also, aber so eine extrem rechte Hooligan-Band ist, die aber Fußballlieder macht, ja. Und wo das dann binnen einer Sekunde Zehntausenden von Leuten Kategorie C beworben wird. Und dann hören sie sich das an, gucken sich das auf YouTube an und sagen, ja, das ist ja cool. Dann nach ein, zwei Tagen melden sich die ersten, ja, aber das ist doch eine Fascho-Band. Und dann geht's so richtig los. Ja, was, du hast doch keine Ahnung und so weiter. Also wirklich so auch in konzertierten Aktionen, dass dann alle auf den einhacken, der was gegen Kategorie C sagt. Und am Ende bleibt halt stehen, Kategorie C ist eine tolle Band, eine Hooligan-Band, ja, die Lieder zur Fußball-WM macht. Ja, dass das eine Nazi-Band ist, dass man da die Nazi-Szene unterstützt, wenn man ihre CDs kauft und ähnlich, ja, das ist dann ein Teil der Forumsteilnehmer, die sich dann im fünfstelligen Bereich bewegen, die da diskutieren und denen das zugänglich gemacht wird, dann gar nicht klar.
Wird denn die rechtsextreme Szene durch solche sozialen Netzwerke auch gestärkt? Sie haben das gerade gesagt, es gibt eben verschiedene Nutzer, die einen, die sich da aufblasen, aber andere auch, die eben ganz gezielt da reingehen und da Propaganda machen. Hat sich die rechtsextreme Szene eine größere Plattform oder auch mehr Anhänger verschaffen können durch diese sozialen Netzwerke im Internet?
Die Frage, dass, wenn ich die beantworten könnte, wäre man einen Schritt weiter. Man kann das von zwei Ebenen aufsatteln. Zum einen, man stellt fest, es verlagert sich viel in den virtuellen Raum. Leute, die dann auf einmal 3 Stunden am Tag vor abwechselnd vor MySpace, wer kennt wen, oder eben Facebook sitzen, die gehen ja gar nicht mehr auf die Straße, um Politik zu machen. Und diese ganzen Gemeinschaften, die sich da virtuell bilden, die sind ja so unfassbar unverbindlich. Also da kann ich dabei sein und wenn ich keinen Bock mehr habe, bin ich halt nicht mehr dabei. Und was soll ich denn von einem Bekenntnis halten, was per Mausklick ist? Also wenn man sich da einer neonazistischen Gruppe anschließt per Mausklick, was soll man denn davon halten? Ist es heute möglich, per Mausklick organisierter Neonazi zu werden? Auf der anderen Seite stellen wir eben fest, dass es da halt unheimlich einfach ist, andere Leute auch zu erreichen. Und das sehen wir als ein ganz großes Problem. Gerade wenn man sich die vielen, die in Deutschland wirklich abertausenden Profile von Leuten anguckt, die dann ganz offen bekennen, ja, ich höre die und die Nazi-Bands als Musikgeschmack, dann wirklich auch Fotos reinstellen mit Symbolen, die wirklich eindeutig sind, aber dann auf ihrem Profil erkennbar ist, die sind integriert in eine ganz normale Alltagskultur von Sportvereinen, von Kirmesburschenschaft und Ähnlichen, dann verfließt dann so eine ganz normale Alltagskultur mit neonazistischer Identität. Und das trägt wiederum zur Normalisierung des Neonazismus bei. Und das wiederum fördert auch die Zugänglichkeit zum Neonazismus für die nächsten Generationen, für die nächsten Klicken. Und das sehe ich als enormes Problem.
Wie weit die Realität der sozialen Netzwerke auch die Realität alltäglichen Lebens und alltäglicher Politik bestimmt, ist eine bisher wissenschaftlich wenig erforschte Frage. Hier besteht nach Ansicht von Michael Weiß Nachholbedarf für die Sozialwissenschaften, ohne deren Methode und Werkzeuge schwer zu beurteilen ist, inwiefern von Propaganda und Politisierung in den sozialen Netzwerken des Internets eine Gefahr für die Entwicklung der Politik im realen Leben ausgeht. Das Gespräch führte Cheyenne McKay von Rabe Radio Bern.
Bei blauem Himmel denkt man nicht dran. Bei Bewölkung kann man sowieso nicht sehen, was man mit bloßem Auge normalerweise nicht erkennt. Es gibt sehr viel mehr Schrott im Weltraum, als uns bewusst ist. Hans Kronert Marquardt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gibt uns eine Erläuterung, was da alles über unseren Köpfen herumschwirrt.
Also unter Weltraumschrott oder Space Debris verstehen wir alles von Menschen handgeschaffene Materialgegenstände, die sich in einer Umlaufbahn um die Erde befinden. Also insbesondere Satelliten, die außer Betrieb sind, die Betonung ist außer Betrieb, ausgediente Raketen, Oberstufen, Fragmente und Trümmer von Satelliten, also die durch Explosionen oder durch Kollisionen zwischen Satelliten entstanden sind. Dann gibt es auch sogenannten missionsbedingten Weltraumschrott. Das sind Spannbänder, Bolzen, mit denen Satellitenteile zusammengehalten wurden oder mit denen Satelliten auf Raketenoberstufen befestigt waren und dann freigesetzt wurden. Und auch eine amerikanische Astronautin hat bei ihrem Weltraumspaziergang einmal einen Hammer verloren. Erstens, per Definition ist jeder Satellit, der außer Betrieb ist, Weltraumschrott. Aber das wäre noch nicht so schlimm. Was dann viel schlimmer ist und die Zahl von der Weltraumschrottteile erhöht, ist, wenn ausgediente oder auch in Betrieb befindliche Satelliten explodieren, weil der Druck in Flüssigkeitstanks, also in Treibstofftanks oder in Batterien, wenn das explodiert, den Satelliten zerlegt und dann werden direkt aus einem Satelliten werden dann mehrere tausend unter Umständen Space Debris, Weltraumschrottteile. Das sind also und das hat dann wir sprechen von einem Kaskadeneffekt, nämlich je mehr Weltraumschrott oben ist, umso mehr werden auch andere Satelliten, die noch in Betrieb sind, gefährdet. Und deshalb versucht man also, das möglichst zu verhindern.
Da kann Mann oder Frau sich nur wünschen, dass einem der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Das Interview führte die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax.
Das war ZIP-FM, das Infomagazin der Freien Radios, in der Ausgabe vom 16. Februar 2011. Die ungekürzten Einzelbeiträge finden sich auf der Internetseite www.freie-radios.net. Es verabschieden sich Norbert Büchner und Cornelia Roch von der Dissent Medienwerkstatt in Darmstadt. Das nächste ZIP-FM gibt es am Donnerstag, den 17. Februar, dann von Bermuda Funk aus Mannheim.